Guten Abend. Ich möchte alle herzlich begrüßen zu diesem Bibelstudium über das Buch Hiob. Wir haben letztes Mal betrachtet bis Kapitel 2, Vers 10. Wir haben bisher gesehen, wie Hiob, reich gesegnet von Gott, ein Mann nach dem Herzen Gottes war, aber in tiefstes Unglück gestürzt wurde. Das Geheimnis hinter diesem Unglück wird gelüftet bereits in Kapitel 1, wo erklärt wird, dass im Himmel vor dem Thron Gottes ein Gespräch stattgefunden hatte zwischen Gott, dem Herrn, und einem abgefallenen Engel, dem Satan. Und der Satan behauptete, dass Hiob kein wirklich von Herzen echter Gläubiger ist, sondern er macht das alles, um damit ein Gewinn zu haben. Und Gott hatte Hiob erlaubt, Gott hatte Satan erlaubt, vier Katastrophen über Hiob zu bringen. Und zwar haben wir gesehen, ein schrecklicher Überfall der Sabäer mit Vernichtung von einem großen Teil seines Besitzes, dann eine Naturkatastrophe, Blitz vom Himmel, und auch da, ein Teil seines Besitzes wurde vernichtet und jedes Mal sogar von seinen Angestellten, von seinen Dienern. Und schließlich eine dritte Katastrophe, wieder mit Raub und Mord durch die Chaldäer. Viertens eine Naturkatastrophe, ein starker Wind von der Wüste her zerstört das Haus, in dem seine 10 Kinder Geburtstag feierten, und sie starben alle. Und die Reaktion von Hiob war so, dass sein Glaube triumphierte über die Umstände. Er gab Gott die Ehre. Und wir lesen in Kapitel 1, 22, bei all diesem sündigte Hiob nicht und schrieb Gott nichts Ungereimtes zu. Hiob hat den Beweis geliefert, dass er ein Gläubiger war, der wirklich den Herrn liebte, und dass die Einschätzung von Satan bezüglich seiner Person falsch war. Und so können wir sagen, diese Leiden da waren Leiden einfach zur Herrlichkeit Gottes. Denn sie zeigten, was Gott in einem sündigen Menschen, der zur Umkehr gekommen war und sein Leben ganz in die Führung und Leitung Gottes gestellt hat, was Gott im Leben eines solchen Menschen bewirken kann. Wunderbar. Einfach Leiden zur Verherrlichung Gottes. Wir können 6 Typen von Leiden biblisch unterscheiden. Man könnte noch mehr, wenn man noch genauere Zwischenunterscheidungen machen würde. Aber schon mal, um eine Übersicht zu haben, 6 Typen sollten wir mindestens unterscheiden. Erstens, Leiden zur Ehre Gottes. Wenn man sich fragt, warum gibt es Leiden in dieser Welt? Ein Teil der Leiden ist da, um Gott zu verherrlichen. Wie im Fall von Hiob 1. Und im Neuen Testament, der Blindgeborene, Johannes 9, Vers 3, die Jünger fragen, wer ist schuld, dass dieser Mensch behindert geboren wurde? Er selbst, als böses Kind im Mutterleib, meinten sie, oder seine Eltern, weil die ein sündiges Leben geführt haben? Und der Herr sagt, weder noch. Sondern dieses Leiden ist, damit die Werke Gottes offenbar werden. Also dieser Mann, dieser Blindgeborene, sollte zur Ehre und zur Herrlichkeit Gottes dienen. Zweitens, gibt es nach der Bibel Leiden zur Erziehung. Gott benutzt Leiden, um die Seinigen, die Gläubigen, zu erziehen und weiterzubringen. Wie in der Kindererziehung. Dazu eine Stelle, Hebräer 12, 4 bis 11. Und da wird gesagt, das ist ganz normal. Kinder werden erzogen in der Familie und das gehört mit dazu. Und genauso ist es im Glaubensleben. Gott handelt als Vater, der erzieht. Und so sind viele Leiden der Gläubigen einfach da, um sie weiterzubringen, damit sie Fortschritte machen im Glauben und in der Nachfolge. Aber drittens, es gibt auch Leiden zur Vorbeugung, zur Prävention. Der Apostel Paulus sagt in 2. Korinther 12, Vers 7, dass er ein besonderes Leiden bekam, das dazu dienen sollte, damit er nicht hochmütig werden würde, sich nicht erheben würde, weil Gott ihm so viel Erkenntnis gegeben hatte. Und das war für ihn eine Gefahr. Und durch dieses Leiden konnte er runtergehalten werden. Also Leiden zur Vorbeugung, zur Prävention. Nicht, weil er gesündigt hat, sondern damit er nicht sündigt. Und so sind manche Leiden auch heute einfach aus Prävention, um uns zu bewahren vor falschen Wegen. Aber viertens können wir auch unterscheiden, Leiden als Warnung. In Hiob 33, 19 bis 28, da werden wir später dazu kommen, da erläutert Elihu, einer der Freunde Hiobs, dass Gott Menschen, verlorene Menschen in dieser Welt, durch Leiden führen kann, damit sie durch diese Leiden zur Umkehr kommen und errettet werden, damit sie nicht einmal unter das ewige Gericht Gottes kommen würden. Also das Leiden sollte sie warnen, ihren Weg ohne den Herrn weiterzugehen. Und viele Leiden in der Welt, auch heute, sind Leiden zur Warnung. Weil Gott uns liebt und uns bewahren möchte, dass wer den Herrn Jesus noch nicht als seinen Retter kennt, verloren geht. Aber weiter gibt es auch Leiden als Strafe. Und da können wir unterscheiden, das ist einerseits für Gläubige möglich. In 1. Korinther 11, 30 bis 31, da erklärt der Apostel Paulus, dass einige, das waren wahre Gläubige, sie werden in 1. Korinther 1, Vers 2 als Geheiligte in Christus beschrieben, dass die gestorben sind, weil sie das Abendmahl unwürdig genommen hatten. Und andere waren krank geworden deswegen. Und dieses Sterben, das war Leiden als Strafe. Aber der Apostel erklärt, die sind nicht verloren gegangen. Gott hat so gehandelt, damit sie eben nicht einmal mit der Welt verurteilt werden sollten. Aber es ist die stärkste Art, wie Gott wahre Gläubige bestrafen kann, indem das Leben auf Erden verkürzt wird. Und in Bezug auf die verlorene Welt, da zeigt uns Offenbarung 6, Vers 19, 6 bis Kapitel 19, dass Gott einmal furchtbare apokalyptische Gerichte über diese Welt bringen wird in der nahen Zukunft. Und diese schrecklichen Gerichte, die alle Kulturen der Welt zum Zusammenbruch führen werden, werden Leiden sein zur Strafe für eine Welt, die das Evangelium Jesus Christus verworfen hat. Leiden als Strafe. Und weiter, sechstens, Leiden zur Erlösung. Die Leiden des Herrn Jesus am Kreuz. 1. Petrus 2, Vers 24 sagt, dass er gelitten hat für uns, dass er fremde Schuld auf sich genommen hat und sie am Kreuz getragen hat und unter der Hand Gottes gelitten hat. Leiden zur Stellvertretung, das ist absolut einzigartig. Das kann niemand sonst. Aber der Herr Jesus konnte, und diese Art von Leiden am Kreuz ist absolut einzigartig. Leiden zur Stellvertretung, zur Erlösung. Nun, diese sechs Typen müssen wir unbedingt unterscheiden, um besser mit dem Thema Leiden umgehen zu können. Und wir werden sehen, diese Unterscheidung wird noch ganz, ganz wichtig sein im Zusammenhang mit dem Buch Hiob und den nun bevorstehenden Diskussionen um die Leiden Hiobs. Gerade dort liegt nämlich ein großes Problem in diesen Diskussionen dass diese sechs Unterscheidungen nicht klar gemacht wurden. Und nach diesen vier schweren Prüfungen über Hiob, absolut zur Ehre Gottes, haben wir letztes Mal gesehen, es kam eine neue Serie dazu, wieder nach einem Gespräch im Himmel. Und Gott erklärt Satan, dass also diese vier Prüfungen deutlich gemacht haben, dass Hiob wirklich so ist, wie Gott ihn beurteilt hat und nicht so, wie der Satan ihn beurteilen wollte. Aber Gott wirft Satan vor in Kapitel 2, Vers 3, obwohl du mich gegen ihn gereizt hast, ohne Ursache, ihn zu verschlingen. Nun hat jemand aus dem Publikum die Frage gestellt, ob das quasi ein Verleiten gewesen sei, dass Satan Gott verleitet habe zu etwas. Das geht doch irgendwie nicht. Korrekt, das geht gar nicht. Und das steht auch nicht hier. Gott sagt nicht, dass Satan ihn verleitet hätte, sondern ihn gereizt hat. Das heißt, ihn herausgefordert hat, den Beweis zu liefern, dass Hiob ein treuer, echter Gläubiger ist. Und Gott hätte nicht darauf eingehen müssen. Aber in seiner Weisheit sollte das geschehen. Und das Beispiel von Hiob, von einem Mann aus der Zeit vor wohl über 4000 Jahren, ist dadurch ein leuchtendes Beispiel geworden für unzählige Menschen in den nachfolgenden 4000 Jahren, bis heute. Hätte Gott also da nicht in dieser Weise gehandelt, hätten wir all diese Ermutigung durch das Buch Hiob nicht. Und darum ist Gott darauf eingetreten. In der zweiten Serie geht es darum, den Satan zu widerlegen. Er meinte, ja, wenn Hiob alles an Besitz verliert, das akzeptiert er, solange er selber, sein Körper, nicht betroffen ist. Und Gott erlaubt einen weiteren Schritt. Aber mit ganz klaren Grenzlinien. Und wir haben gesehen, er wurde geschlagen durch Satan mit Geschwüren von seiner Fußsohle bis zu seinem Scheitel, Kapitel 2, Vers 7. Und wir haben letztes Mal etwas ausführlicher schon gesehen, man kann effektiv wissenschaftlich begründet die Diagnose stellen, Hiob hatte Pest bekommen. Der Satan hat einen biologischen Kampfstoff benutzt, Hiob krank gemacht und auch in dieser Prüfung hat Hiob Gott verherrlicht. Aber es wird noch schlimmer. Die sechste Prüfung, haben wir letztes Mal gesehen, bestand darin, dass seine eigene Frau ihm sagte in Vers 9, hältst du noch fest an deiner Vollkommenheit? Sage dich los von Gott und stirb. Die ihm zur Seite gestellt war, um sein Rückgrat zu stärken, fällt ihm hier in den Rücken und spricht genau im Sinn von Satan. Denn er hatte Gott gesagt, Hiob wird sich von dir lossagen. Und sie sagt, sprich dich los. Sie wusste ja nichts von dem, was im Himmel geschah. All das war Hiob ja nicht bekannt. Und jemand hat letztes Mal die Frage gestellt, ja, wie ist denn das, hat Hiob das später erfahren? Und man muss die Antwort geben, nein. Im ganzen weiteren Buch wird nicht deutlich gemacht, dass dieser Aspekt, nämlich was im Himmel geschah, dass das Hiob mitgeteilt worden war. Aber ich habe ja schon bei der ersten Serie erklärt, dass im Judentum ganz deutlich überliefert worden ist, dass Mose das Buch Hiob verfasst hat. Auf der Grundlage von Überlieferung, die älter war aus der Zeit von Hiob, hat das Buch verfasst und insbesondere eben in Kapitel 1 und 2 Dinge erläutert über die Himmelswelt, die Hiob nicht bewusst war. Aber wir dürfen das wissen und damit Hiobs Leiden noch besser verstehen und noch besser einordnen. Und nun, die Frau stellt sich so gegen ihn. Und da lesen wir, wie Hiob, das haben wir letztes Mal behandelt, seiner Frau liebevoll erklärt: Du redest, wie eine der Törinnen redet. Er sagt nicht, du bist ein Tor. Er sagt seiner Frau liebevoll: Du redest so, wie gottlose Frauen reden. Und er erläutert, wir sollten das Gute von Gott annehmen. Und er hat sehr viel Gutes von Gott angenommen. Und seine Logik und das Böse sollten wir nicht auch annehmen. Übrigens, das Böse, Ra auf Hebräisch, heißt böse oder auch das Schlimme oder das Übel. Also das Schreckliche, was er erlebt hat, sollen wir das nicht auch aus der Hand Gottes annehmen? Nun, letztes Mal habe ich schon darauf hingewiesen, es heißt hier dann, bei all diesem sündigte Hiob nicht mit seinen Lippen. Das ist nicht das Gleiche wie Kapitel 1, 22, wo deutlich gesagt wurde, bei all diesem sündigte Hiob nicht und schrieb Gott nichts Ungereimtes zu. Diese Leiden waren immer noch zur Herrlichkeit Gottes, aber nicht nur. Wir merken, im Herzen von Hiob geschieht etwas. Er sündigt nicht mit seinen Lippen, aber was ist mit seinem Herzen? Und dazu sollten wir lesen aus Kapitel 4, Vers 23 im Buch der Sprüche. Da schreibt Salomo Jahrhunderte später: Behüte dein Herz mehr als alles, was zu bewahren ist, denn von ihm aus sind die Ausgänge des Lebens. Also es kommt ganz darauf an, was im Herzen geschieht. Es geht nicht nur darum, was mit unseren Lippen nicht gesagt wird. Und das führt uns eben nun zu dem neuen Abschnitt ab Vers 11. Und da kommen die Freunde auf Besuch. In dem Zusammenhang stellt jemand gerade jetzt die Frage aus dem Publikum: Pest ist ja hoch ansteckend. Wie konnten seine Freunde bei ihm sein und nicht dabei auch krank werden? Nun, es ist ja so, Hiob hat sich auf einen Haufen Asche gesetzt und dann sind die Freunde gekommen, wie wir gleich sehen werden, und haben sich zu ihm gesetzt. Es wird nichts gesagt über den Abstand, den sie eingenommen haben. Also ob sie einen Sicherheitsabstand von 2 Metern eingehalten haben, wie man das aus der Corona-Zeit weiß. Oder in Amerika ist es ein bisschen weniger, da sagen sie 6 Feet. Aber auch so ein wichtiger Abstand. Und es kommt noch dazu, die Pestkrankheit, habe ich letztes Mal erklärt, geht ja zurück auf ein Bakterium. Und dieses Pestbakterium hat man auch historisch untersuchen können. Man hat nämlich Gräber, die vielleicht etwa 4000 Jahre alt sind, untersucht und hat darin Überreste von Pestkranken gefunden. Und man konnte das Virus, das Bakterium, Verzeihung, bestimmen und feststellen, es ist das gleiche Bakterium, das man auch heute noch in gewissen Gebieten der Welt kennt, wie zum Beispiel Madagaskar. Ist das immer noch ein aktuelles Problem? Oder auch in Südamerika gibt es Gebiete. Und da ist das also immer noch ein großes Problem. Die Krankheit ist hoch ansteckend, aber das Bakterium hat mutiert. Und es ist also gar nicht so klar, dass Pest damals gleich hoch ansteckend war wie später in der Geschichte. Ich habe letztes Mal gesprochen über die 3 großen Pestpandemien in der Geschichte. Die erste Pestpandemie war 540 bis 750 nach Christus, also im frühen Mittelalter, hat 100 Millionen Todesopfer gefordert. Die Hälfte von Europa ist dabei gestorben. schrecklich, aber eben, es heißt nicht, dass das Bakterium zu allen Zeiten gleich hoch ansteckend war. Aber es war ansteckend. Und gerade auch die Pestbeulen, die Hiob ja mit Scherben, wie ich letztes Mal behandelt habe, geöffnet hat und die Flüssigkeit darin, die ist also hoch ansteckend. Aber eben, es gab ja einen gewissen Abstand. Aber das zeigt uns, das waren Freunde, die hatten ein echtes Anliegen. Ich lese Kapitel 2, Vers 11 und dann weiter bis Vers 13. Und die drei Freunde Hiobs hörten all dieses Unglück, das über ihn gekommen war. Und sie kamen jeder aus seinem Ort, Eliphas, der Temaniter, und Bildad, der Schuchiter, und Zophar, der Naamatiter. Und sie verabredeten sich, miteinander zu kommen, um ihm ihr Beileid zu bezeugen und ihn zu trösten. Und sie erhoben ihre Augen von fern und erkannten ihn nicht. Da erhoben sie ihre Stimme und weinten, und sie zerrissen jeder sein Gewand und streuten Staub auf ihre Häupter himmelwärts, und sie saßen mit ihm auf der Erde. 7 Tage und 7 Nächte. Und keiner redete ein Wort zu ihm, denn sie sahen, dass der Schmerz sehr groß war. Es stellt sich ja die Frage, wie war das mit den zeitlichen Verhältnissen? Und es wird effektiv im Buch Hiob nichts gesagt, wie lange diese ganze Prüfungszeit von Hiob dauerte. Aber wir müssen uns im Klaren sein, Pest ist, wie gesagt, hoch ansteckend, und die Inkubationszeit, also die Zeit von der Ansteckung bis zum Ausbruch der Krankheit, ist bei der Pest sehr kurz. Das kann sein wenige Stunden bis ein paar Tage. Aber dann beginnt diese Krankheit und es bilden sich im Lymphbereich diese schlimmen Beulen und die Krankheit entwickelt sich. Und sie kann sich weiterentwickeln von einer Beulenpest zu einer Lungenpest und sie kann weitergehen bis zu einer Blutvergiftung, sodass man schließlich 3 Krankheiten hat. Und das dauert alles eine sehr lange Zeit. Also bis eben dieses Stadium erreicht ist, von dem wir so kurz lesen in Vers 7, und der Satan ging von dem Angesicht des Herrn weg und er schlug Hiob mit bösen Geschwüren von seiner Fußsohle bis zu seinem Scheitel. Das war wirklich eine lange Zeit. Und nun wird eben quasi im Zeitraffer berichtet, wie schließlich, nachdem die Krankheit sich schon so schlimm ausgebildet hatte, seine Frau ihm in den Rücken fällt. Und dann kommen schließlich die Freunde. Wir haben hier auf dem Bild den Nahen Osten vor uns. Und woher kamen genau diese Freunde? Eliphas kam aus Teman. Eliphas der Temaniter kam aus Teman. Das ist eine Stadt in dem Gebiet des heutigen Südjordanien, im Gebiet, das später in der Bibel Edom genannt wird. Und im Buch Hiob wird eben das Land Uz erwähnt, in Kapitel 1,1. Das Land Uz wird zusammengenannt in Klagelieder 4, wie wir am Anfang gesehen haben. Und da macht klar, also das Land Uz, das deckt sich oder überschneidet sich mit dem Land Edom. Der langen Rede kurzer Sinn. Der Mann aus Teman kam also aus einem Ort, der in der Nähe war von Hiob. Aber dann haben wir Bildad den Schuchiter, das heißt Bildad von Schuach. Und eine Stadt mit Namen Schuach im Altertum findet man am Euphratlauf, etwas südlich von Karkemisch, hier eingezeichnet, also oben in Syrien. Weit oben in Syrien, also im späteren Syrien. Und dann ist noch erwähnt der Naamatiter, Zophar, der kommt aus der Stadt Naama, also aus der Ortschaft Naama. Und Naama heißt lieblich. Und natürlich, Naama könnte man viele Orten nennen, aber in der Bibel wird ein Naama erwähnt in Josua 15, also im Land Kanaan. Und darum habe ich das hier im südlichen Land Kanaan, heute Land Israel, eingezeichnet. Und das zeigt also, diese Freunde, die waren nicht gerade alle Nachbarn von Hiob. Und so brauchte das also alles Zeit, bis die überhaupt hörten von dem Unglück Hiobs, bis sie dann sich miteinander verabredet hatten, wir gehen zusammen auf Besuch. Und da kann ich noch erwähnen, später im Verlauf des Buches Hiob kommt ja ein vierter Freund ins Blickfeld. Das ist Elihu der Busiter in Kapitel 32. Und Buz, B-U-Z genannt, Buz wird in Jeremia 25, 23 erwähnt, zusammen mit den Ortschaften Thema und Dedan. Hier auf der Karte sehen wir Dedan, Thema, befinden sich im heutigen Saudi-Arabien, im nördlichen Teil der saudischen Halbinsel. Und die Reihenfolge ist die, Dedan zuerst, dann Thema, das ist heute Thema in Saudi-Arabien, und dann kommt Buz in Jeremia 25. Und das liegt an einer Karawanenstraße. Wir werden später im Buch Hiob noch etwas hören über die Karawane von Thema. Und die ist verbunden wiederum mit Teman. Also Teman, Buz, Thema, Dedan. Das ist so an einer Route gelegen. Aber das Erstaunliche ist also, diese Männer kamen aus allen möglichen Orten. Heute würden wir sagen, Jordanien, Syrien, Saudi-Arabien und Israel. Das Volk Israel gab es damals noch nicht. Das war ja in der früheren Zeit vor dem Volk Israel. Darum wird das Volk Israel im Buch Hiob auch nie erwähnt. Aber eben aus diesem großen Umfeld im Nahen Osten, und die hatten von Hiobs Unglück gehört, haben miteinander abgemacht. Das hat alles Zeit gebraucht, dieser Austausch. Und dann sind sie zusammengekommen. In diesen Versen, die wir gelesen haben, finden sich 14 Tätigkeiten der Freunde. Und es ist eine Anregung zum Bibelstudium, dass man, wenn man einen Text studiert, von ein paar Versen, dass man versucht, die einzelnen, man sagt, verbalen Wortketten herauszunehmen. Also die erste Verbalkette wäre in Vers 11, all dieses Unglück hören. Ja, da wo es heißt, sie hörten. All dieses Unglück hören, das ist die erste Verbalkette. Und dann die zweite, sie kamen jeder aus seinem Ort. Jeder aus seinem Ort kommen, ist die Verbalkette. Und dann die dritte Kette in Vers 11. Und sie verabredeten sich miteinander verabreden, zu kommen. Und dann, um ihm ihr Beileid zu bezeugen. Ihr Beileid bezeugen, ist die Wortkette. Und dann, und ihn zu trösten. Und weiter. Sie erhoben ihre Augen von fern Sie erkannten ihn nicht. So entstellt war der alte Freund. Und ihre Reaktion? Sie erhoben ihre Stimme und dann weinten. Und dann zerrissen jeder sein Gewand, so wie Hiob das getan hatte, als Zeichen des Entsetzens, streuten Staub auf ihre Häupter, himmelwärts, und dann, sie sitzen mit ihm. Eben. Obwohl Ansteckungsgefahr da war, Sicherheitsabstand ist natürlich ganz wichtig, aber sie sitzen mit ihm. Sie stehen zu ihrem Freund, auch nachdem die Frau ihn im Stich gelassen hatte. Und weiter heißt es, keiner redete ein Wort. Und sie sahen, dass der Schmerz sehr groß war. 2x7 Tätigkeiten, die wirklich zeigen den Wert von guten Freundschaften. Dazu ein Vers aus Sprüche 17, 17. Der Freund liebt zu aller Zeit. Und als Bruder für die Drangsal wird er geboren. Und das kann man sagen, diese Freunde, die hielten zu Hiob, machten auch diese riesige Reise und man staunt über ihr Zeitverhältnis. Zuerst einfach mal 7 Tage da sitzen, gar nichts sagen. Wir können uns das nicht vorstellen. In unserer hektischen Zeit. Und sie haben sich diese Zeit genommen für ihren Freund. Und noch eine Erklärung zu dem Ausdruck, um ihm ihr Beileid zu bezeugen. In Vers 11. Das hebräische Wort Nud, Lanud, zu bezeugen, heißt auch den Kopf schütteln. Also sie kamen, um den Kopf zu schütteln. Und das ist bereits schon eine Unterstützung, wenn Freunde kommen und sagen, wir verstehen auch nicht, was geschehen ist. Aber wir möchten einfach mit dir, Hiob, zusammen sein, helfen, an deiner Last zu tragen. Und sie haben genau gemacht, was viel, viel später der Apostel Paulus schreibt in Römer 12, weinet mit den Weinenden. Sie haben geweint mit Hiob zusammen. Also alles so positiv und so eindrücklich. Aber im nächsten Kapitel geschieht eine Katastrophe. Hiob explodiert wie ein Vulkan. Und er wünscht, er wäre nie geboren worden. Wie ist das möglich? Jetzt kommen nach all diesen 6 Prüfungen 3 Freunde, die wirklich zu Hiob halten. Und das waren, wie wir noch sehen werden, gestandene Männer. Gelehrte waren das. Große Männer, die ohne Zweifel an ihrem Ort, in Teman, in Schuach, in Naama, auch solche Führerpersönlichkeiten waren, wie Hiob an seinem Ort, die kommen, um ihn zu unterstützen, und dann explodiert Hiob. Was ist geschehen? Es ist eben einiges geschehen in diesen 7 Tagen. Und zwar mussten die Freunde gar nichts sagen. Und trotzdem merkte Hiob, meine Freunde drehen sich gegen mich. Und die stellen mein Glaubensleben und meine Treue zum Herrn in Frage. Neutestamentlich gesagt, sie betrachten mich als einen fleischlichen Gläubigen. Einen, der eben nicht in der Treue dem Herrn nachfolgt, sondern Begierden in seinem Leben, sündige Begierden auslebt. Und das merkte Hiob. die mussten ihm das gar nicht sagen. Er merkte das. Und so ist es auch heute so, wir können Dinge merken, ohne dass etwas gesagt wird. Und die weiteren Diskussionen, die machen deutlich, Hiob hat ganz genau verstanden. Und das war offensichtlich die schwerste von allen sieben Prüfungen, dass er in seinem Glaubensleben von seinen besten Freunden in Frage gestellt wurde. Und diese Prüfung hat er nicht bestanden. Und darum, eben von dem Moment an, wo die Frau ihn aufruft, sich loszusagen, da kann er immer noch argumentieren, sollen wir das Gute annehmen und nicht auch das Böse? Aber er sündigt nicht mit seinen Lippen. Aber was in seinem Herzen geschieht, das ist etwas anderes. Und dann kommt Prüfung 7 mit den drei Freunden. Und er explodiert in der Art, dass er sich dann in seinen Reden effektiv versündigt. Und die drei Freunde argumentieren gegen ihn, werden sehen, die Diskussionen werden immer heißer und heftiger. Hiob wird von ihnen förmlich an die Wand gedrängt und er versündigt sich dabei. Er sagt ihnen selbst, wenn Freunde eben sich gegen einen stellen, dann ist die Gefahr, dass man sich von der Gottesfurcht abwendet. Das ist ganz etwas Gefährliches. Da kann man letztlich jemanden ungerecht verurteilen und am Schluss ist er dort, wo man dachte, er sei am Anfang schon gewesen. Aber man hat ihn dahin gebracht. Und genau das geschieht. Und darum empfangen wir so wichtige Belehrungen, was gerade nicht geschehen darf unter Gläubigen. Die haben ihn wirklich zum Sündigen mit seinen Lippen gedrängt. Da sündigt er mit den Lippen. Und jemand stellt die Frage aus dem Publikum, hatte Hiob den Heiligen Geist, um die Leiden zu bewältigen? Nun, es ist so, im Alten Testament war das nicht üblich, dass die Gläubigen den Heiligen Geist hatten. Wir sehen im Alten Testament, wie der Heilige Geist über einzelne Werkzeuge Gottes, Propheten, kam. Und wir sehen auch, wie die Bibel beschreibt, wie der Heilige Geist dann wieder weggegangen ist, wieder gekommen ist, um einfach Kraft zu geben für ganz bestimmte Aufgaben. Es ist ein besonderer Fall bei David, wo wir sehen, dass der Geist Gottes offensichtlich auf ihm blieb, aber als er sich dann schwer versündigt hat in seinem Leben, da hatte er die große Angst, dass der Heilige Geist weggeht. Und darum sagt er in Psalm 51, dass Gott den Geist, seine Heiligkeit nicht von ihm wegnehmen soll. Aber was wir im Neuen Testament haben, in der Zeit der Gemeinde, in der Zeit der Gnade, dass der Heilige Geist bei der Bekehrung gegeben wird, Epheser 1, Vers 13, nachdem ihr zum Glauben gekommen seid, versiegelt mit dem Heiligen Geist. Und der Jesus sagt in Johannes 14 als Verheißung seinen Jüngern am Vorabend der Kreuzigung, wenn der Heilige Geist kommt, so wird er bei euch sein in Ewigkeit. Und er wird in euch sein. Also das, was wir in der heutigen Zeit haben, dass der Heilige Geist auf dem Gläubigen beziehungsweise in ihm wohnend bleibt, das ist einzigartig. Und im ganzen Buch Hiob wird nirgends gesagt, dass Hiob damals den Heiligen Geist gehabt hätte, so wie wir heute. Und trotzdem, Gott hat ihm die Kraft gegeben, durch diese Leiden hindurchzugehen. Und wir sehen, diese Leiden 6 und 7, die sollten schließlich zur Erziehung dienen, um Hiob im Glauben weiterzubringen. Und dieses Ziel wird dann auch in Kapitel 42 erreicht, wo Hiob schließlich erkennt, wie er sich mit seinen Lippen versündigt hat und in Staub und Asche bereut und eine Umkehr erlebt. Und er kam dadurch im Glauben dahin, wo Gott ihn haben wollte. Also wir sehen eine zweite Antwort. Diese Leiden waren einerseits zur Ehre Gottes, aber andererseits auch zur Erziehung von Hiob. Und weiter, ein Beispiel für die Gläubigen zu allen Zeiten, wie wir das letzte Mal aus Jakobus 5 bereits entnommen haben, wo Hiobs Treue und Hiobs Leiden uns als Beispiel vorgestellt werden. Wir gehen jetzt weiter zu Kapitel 3, Vers 1. Danach tat Hiob seinen Mund auf und verfluchte seinen Tag. Und wir haben schon in Kapitel 1 und 2 gesehen, diese Ausdrucksweise an seinem Tag, das bedeutet der Geburtstag. Und Hiob hob an und sprach, und alles, was jetzt gesprochen wird, ist Poesie. Da gibt es eine wichtige Änderung im Buch Hiob. Kapitel 1 und 2, das war Prosa. Das heißt also üblicher, nüchterner Erzählstil. So wie wir eine Geschichte schreiben. Aber dann kommt Poesie, eine kunstvolle Sprache mit Verszeilen. Im Hebräischen ist das so, dass die Dichtung anders ist als im Deutschen. Es muss sich hinten nicht reimen. Da hat man also schon mal eine Freiheit. Und dann kommt dazu, im Deutschen zählt man die Anzahl von Silben in einem Vers, in einer Verszeile. Aber im Hebräischen kommt es nur auf die Anzahl der betonten Silben an. So kann zum Beispiel eine Verszeile drei Betonungen haben. Üblicherweise wären das auch drei Wörter. Oder es gibt auch Poesie mit zwei Betonungen. Zum Beispiel die Klagelieder sind typischerweise drei, in der nächsten Zeile zwei. Drei, zwei. Das drückt so durch diesen Rhythmuswechsel das Erschütterte aus. Eins, zwei, drei, eins, zwei. Eins, zwei, drei, eins, zwei. Und so weiter. Drei und drei ist zum Beispiel sehr typisch für belehrende Texte. Sehr üblich im Buch der Sprüche. Und diese Eigenheiten der Poesie ermöglichen es, dass man damals, wenn man die Sprache eben gut beherrschte, wie das diese Männer auch taten, dass man auch so sprechen konnte. Und in dieser Art von Poesie ist es auch so, man hat viel mehr Freiheit als im Deutschen. Rhythmuswechsel sind üblich. Also ist man nicht gezwungen, dass in jeder Zeile jetzt absolut, sagen wir mal, drei Betonungen da sind. Es können auch zwei sein oder vier. Diese Rhythmuswechsel sind ganz, ganz üblich. Aber es ist eine inhaltliche Poesie, die da eine wichtige Rolle spielt. Oft drückt man in einer Verszeile einen Gedanken aus und wiederholt den in der zweiten mit anderen Worten. Also genau das Gleiche, nochmals, aber mit anderen Worten. Und dadurch wird auch deutlich gemacht, wenn die erste Zeile nicht so klar ist, was genau gemeint ist. Und dann kann es auch sein, die erste Zeile drückt etwas aus und die zweite drückt genau das Gegenteil aus. Wenn man gescheit sprechen will, dann sagt man, das ist ein antithetischer Parallelismus. Also immer zwei Zeilen, die parallel gehen und antithetisch, wenn die zweite den Kontrast zur ersten zeigt. Aber es gibt eben auch den synonymen Parallelismus. Die erste Zeile drückt den gleichen Gedanken aus wie die zweite Zeile. Und dann gibt es im Schulbuch der hebräischen Poesie noch eine dritte Art, die man unbedingt kennen sollte. Das ist der synthetische Parallelismus. Die erste Verszeile sagt etwas und die zweite baut darauf auf und führt den Gedanken weiter. Das sind so Grundtypen und dann gibt es alle möglichen Variationen dazu. Und das lernt man am besten kennen, indem man die Bibel sorgfältig liest. Und es lohnt sich, jetzt gerade im Buch Hiob, wo wir Poesie haben, also bis Kapitel 41, auf diese Verszeilen zu achten. Wenn das in der deutschen Übersetzung nicht in Zeilen aufgeschrieben ist, um für den Drucker Platz und Seiten zu sparen, dann ist es oft so, dass die erste Zeile geht bis dahin, wo ein erstes Satzzeichen kommt. Mit der Zeit bekommt man das Gefühl und kann sofort die Verszeilen unterscheiden, auch wenn sie im Druck nicht unterschieden sind. Und wenn man darauf achtet, versteht man diese scheinbar komplizierten Kapitel tausendmal besser und bekommt einen solchen Gewinn und auch ein Gefühl für die Schönheit und Wortgewalt dieser Poesie. Also man muss sich vorstellen, Mose hat diese Einleitung verfasst, bearbeitet, verfasst, Kapitel 1 und 2, und dann hat er diese Reden übernommen, und zwar original, wie die gesprochen wurden, in Poesie. Das ist also nicht einfach später schön in Verse gefasst worden, aber die hätten ganz anders gesprochen, sondern das waren weise Männer, die haben jahrzehntelang an ihrer Sprache geschliffen und haben die Sprache mit ihrem großen Wissen über Gott in Verbindung gebracht. Und da sind wir auch wieder bei einer Frage, die letztes Mal schon gestellt wurde. Und zwar, wie ist das bei diesen Reden? Eben, ist das, hat Mose das so verfasst oder wie ist das genau geschehen? Und da können wir also sagen, die haben das ursprünglich so gesprochen und so ist es auch eben überliefert worden. Und die Frage ist jetzt gewesen, woher hatten die ihr Wissen über Gott, das sie dann in diese mächtige Sprache eingepackt haben? Und die Antwort ist die, damals gab es die Bibel noch nicht. Denn die ersten fünf Bücher, 1. Mose 1 bis 5, hat Mose verfasst. Aber das Jahrhunderte nach Hiob. Und er hat auch Psalm 90 geschrieben und dann die Endfassung des Buches Hiob. Das wurde Israel im Zusammenhang mit dem Auszug aus Ägypten und der Wüstenwanderung überreicht als Anfang der Bibel. Aber damals hatten die keine Bibel. Wie wussten denn die so viel über Gott, wie wir das sehen in den Kapiteln hier im Buch Hiob? Nun, man muss ja bedenken, diese Frühzeit wird in der Bibel in 1. Mose in sehr wenigen Kapiteln beschrieben. 1. Mose 1 mit der Schöpfung, 1 und 2, dann der Sündenfall, Kapitel 3 und so weiter, die Sintflut, Kapitel 6, 7, 8 und dann die Zeit nach der Sintflut bis Abraham, Kapitel 11. Und diese 11 Kapitel umfassen eine Zeit von etwa 2000 Jahren. Und in 1. Mose nur in wenigen Kapiteln aufgeführt. Und nun, was wussten diese Menschen damals? Die wussten sehr viel. Und zwar, weil Gott eben schon Adam mehr gesagt hatte, offenbart hatte, als was wir in den ersten 11 Kapiteln aufgeschrieben finden. Nur ein Beispiel, um das zu zeigen. In Jesaja haben wir ganz interessante Hinweise, dass Gott dem Menschen Unterweisung gegeben hat in Landwirtschaft. Also in 1. Mose lesen wir, dass Adam den Auftrag hatte, den Garten zu bebauen und zu bewahren. Und da hat Gott eben offensichtlich noch viel mehr gesagt. Ich lese Jesaja 28, 23. Das schreibt Jesaja viel, viel später, was Gläubige schon in früheren Zeiten wussten. Aber er hat es dann schriftlich abgefasst. Nehmt es zu Ohren und hört meine Stimme, merkt auf und hört meine Rede. Pflügt wohl der Pflüger den ganzen Tag, um zu säen? Furcht und eckt er den ganzen Tag sein Ackerland? Ist es nicht so? Wenn er dessen Fläche geebnet hat, so streut er Dill und sät Kümmel und wirft Weizen reihenweise und Gerste auf das abgesteckte Stück und entspellt an seinen Rand. So unterwies ihn sein Gott zum richtigen Verfahren, er belehrte ihn. Also, Gott gab Unterweisung in Landwirtschaft. Und weiter steht, denn Dill wird nicht mit dem Dreschschlitten ausgedroschen und das Wagenrad nicht über Kümmel gerollt, sondern Dill wird mit dem Stab ausgeschlagen und Kümmel mit dem Stock. Wird Brotkorn zermalmt? Nein, nicht unaufhörlich drischt er es. Und wenn er das Rad seines Wagens und seine Pferde darüber hintreibt, so zermalmt er es nicht. Auch dieses geht aus von dem Herrn der Heerscharen. Er ist wunderbar in seinem Rat, groß an Verstand. Und so hat Gott also schon den frühen Menschen ab der Schöpfung Offenbarungen gegeben. Und wenn wir denken, später ein Noah, der wusste um reine und unreine Tiere, die er mitnehmen musste in der Arche. Von den unreinen Pärchen, von den reinen immer sieben. Drei Pärchen und eins dazu. Warum? Das siebte sollte die Grundlage sein für sein Dankopfer nach der Sintflut. 1. Mose 8 am Schluss. Dann fragen Leute, ja, wieso wusste Noah etwas über reine und unreine Tiere? Das wird doch erst in 3. Mose 11 dem Volk Israel mitgeteilt, welche Tiere koscher sind und welche nicht. Ja, in 3. Mose 11 wird Israel unterwiesen und es wird ihnen gesagt, diese Tiere, die nicht koscher sind, dürft ihr nicht essen und die anderen, die koscheren, dürft ihr essen. Aber die Unterscheidung zwischen koscher und nicht koscher, rein und unrein, die war schon früher bekannt. Aber nicht im Zusammenhang mit Speisegebot, sondern im Zusammenhang mit Opfer. Ich war schon, Abel hat Gott geopfert und er hat nur koschere, reine Tiere, die ein Bild sein konnten auf den kommenden Retter, hat er geopfert. Wieso wusste er, welche Tiere man opfern darf und welche nicht? Wieso wusste Noah, welche Tiere er opfern durfte und was die Kriterien sind? Nun, weil Gott das eben schon früher geoffenbart hatte, aber aufgeschrieben wurde es erst später. Und heute, wo wir die ganze Bibel haben bis zur Offenbarung, hat Gott alles, was er je offenbart hat und was erhalten werden sollte für alle Zeiten, hat er uns in der Bibel gegeben. Und mit Offenbarung 22 ist Gottes Offenbarung abgeschlossen. Wehe, wer da noch als Prophet auftritt und neue Offenbarungen bringen will. Und so wussten eben diese Männer ganz viel. Und sie wussten auch vieles noch von Vater Noah her. Denn zwischen Noah und der Sintflut und seinen Söhnen bis auf die Generation von Hiob, das waren eben nur wenige hundert Jahre. Etwa 300 bis 400 Jahre. Und das erklärt dieses ungewöhnliche Wissen. Und eine Frage kommt herein, kann man denn davon ausgehen, dass die Dialoge in Hebräisch geschahen? Jawohl, davon muss man ausgehen. Und zwar ist es so, dass Hebräisch offensichtlich schon die Ursprache war, die Adam von Gott eingegeben hatte. Das war übrigens das erste Sprachenreden in der Heilsgeschichte. Adam musste die Sprache nicht lernen, sondern Gott hat sie ihm fertig als System eingegeben. Und wenn Gott zu ihm sprach und ihm Gebote gab, von allen Bäumen darfst du essen, von dem Baum des Guten und der Erkenntnis des Guten und Bösen darfst du nicht essen, er hat das verstanden. Also, er konnte diese Sprache verstehen und sprechen am selben Tag. Das ist Sprachenreden. Wenn Gott eine Sprache eingibt, dass man sie beherrscht, ohne sie zu lernen. Also er hat nicht einfach etwas gelallt und wusste nicht, was er sagt, sondern er hat das wirklich so bekommen. Und später, beim Turmbau von Babel, hat Gott die Sprachen verwirrt. Und das bedeutet, Gott hat den verschiedenen Stämmen neue Sprachen eingegeben. Hat das alte Sprachsystem gelöscht und ein neues Sprachsystem eingegeben. So konnten sie sich nicht mehr verstehen und haben sich dann getrennt und auf der ganzen Erde ausgebreitet nach dem Willen Gottes. Er sagt ja zu Noah, die Menschen sollen sich auf der ganzen Erde, auf dem Erdboden, ausbreiten und sich nicht an einem Ort vereinigen, globalisieren. Das war ja die Sünde, unter anderem im Zusammenhang mit dem Turmbau von Babel. Und nun ist es so, die Namen der vorsintflutlichen Patriarchen Adam, Seth, Enosh, Kenan, Mahalalel und so weiter, das sind alles hebräische Namen. Man kann die Bedeutung sofort herleiten von hebräischen Wortwurzeln. Nun, könnte jemand sagen, das ist nicht ein Hinweis, dass man damals Hebräisch sprach, sondern vielleicht hat Mose ältere Namen auf Hebräisch übersetzt. Wäre denkbar. Aber es ist so, dass später im ersten Buch Mose, nach der Sintflut, in Kapitel 14 wird der Kampf der fünf gegen die vier Könige beschrieben. Und dort lesen wir von Königen mit Namen Tidal. Tidal, das ist nicht Hebräisch, das ist Hethitisch. Oder da gibt es einen elamitischen Namen. Das heißt also, Mose hat die Namen so belassen, wie sie waren. In der originalen Sprache wiedergegeben und nicht auf Hebräisch übersetzt. In 1. Mose 14, Vers 5, der Name Kedor Laomer, das ist elamitisch, hethitisch, elamitisch. Später in 1. Mose, Josef in Ägypten, er ist beim Potiphar. Nun, Potiphar, das ist nicht hebräisch, das ist altägyptisch. Und Josef heiratet Asnat. Asnat ist auch ein ägyptischer Name. Also Mose hat diese ägyptischen Namen nicht auf Hebräisch übersetzt, sondern sie so belassen. Und das ist das Übliche im ganzen weiteren Alten Testament. Die Könige anderer Völker, denken wir an Nebukadnezar oder an Salmanassar, König von Assyrien, Nebukadnezar von Babylon, das sind akkadische Namen, babylonisch, assyrisch, sind so belassen. Und das ist ein starkes Argument, um zu sagen, dass die Namen von Adam bis auf Noah eben hebräisch waren, urhebräisch. Übrigens auch der Name Babel wird in der Bibel erklärt von einer hebräischen Wurzel her, die heißt verwirren. Darum heißt die Stadt Babel. Und nun später haben die Sumerer dort ihre Kultur aufgebaut nach dem Turmbau von Babel. Und die Sumerer nannten diese Stadt Babylum. Und sie wussten nicht mehr, was die Bedeutung ist von diesem Wort. Denn das Wort ist nicht sumerisch, sondern vorsumerisch. Sprich, hebräisch. Und wir sehen dann, dass die Nachkommen von Ham, über die Linie von Kanaan, die haben auf jeden Fall die hebräische Sprache weitergeführt. Und darum, als später Abraham aus Ur in Chaldea ins Land Kanaan kam, hat er von ihnen die Sprache übernommen. Und so muss man also sagen, sprachen diese Männer, Hiob, der Jakat, wohnte neben dem Land Kanaan, im Land Uz, und Naama, diese Stadt kommt in Kanaan vor. Die sprachen diese Sprache. Und so können wir davon ausgehen, dass diese Dialoge dem Originaldialog entsprechen. Jetzt gehen wir aber in den Text hinein. Kapitel 3, Vers 3. Hiob sagt, es verschwinde der Tag, an dem ich geboren wurde. Und die Nacht, die sprach, ein Knabe ist empfangen. Jener Tag sei Finsternis, nicht frage Gott nach ihm droben und nicht erglänze über ihm das Licht. Finsternis und Todesschatten mögen ihn einlösen, Gewölk sich über ihm lagern. Tagesverfinsterungen ihn schrecken. Jene Nacht, dunkel ergreife sie. Sie freue sich nicht unter den Tagen des Jahres, in die Zahl der Monate komme sie nicht. Siehe, jene Nacht sei unfruchtbar, es trete kein Jubel in sie ein. Verwünschen mögen sie die Verflucher des Tages, die fähig sind, den Leviathan aufzureizen. Verfinstert seien die Sterne ihrer Dämmerung, sie harre auf Licht und da sei keines. Und nicht schaue sie die Wimpern der Morgenröte. Denn sie hat die Pforte meines Mutterschoßes nicht verschlossen und Mühsal nicht verborgen vor meinen Augen. Zunächst bis hierhin. Erste Verszeile. Es verschwinde der Tag, an dem ich geboren wurde. Also Hiob sagt, hätte es doch nur nie diesen ersten Geburtstag gegeben in meinem Leben. Wenn wir daran denken, welche Bedeutung Geburtstage im Rahmen der Familie Hiobs gespielt haben. Hiob 1. Die haben immer wieder gefeiert. Und offensichtlich haben sie in der Familie gelernt, wenn wir Geburtstag feiern, dann danken wir Gott, dass wir existieren dürfen, dass er uns gemacht hat. Die Liebe des Schöpfers, dass der Schöpfer uns als Geschöpfe liebt, das ist ja auch die Grundlage dafür, für die Liebe des Erlösers, dass er uns für die Ewigkeit retten will. Also, Hiob hatte sich wirklich versündigt darin, dass er diesen Geburtstag so verflucht hat. Und in der zweiten Verszeile sagt er nicht genau das Gleiche. Das ist ein paralleler, ein synonymer Parallelismus, aber er sagt nicht genau das Gleiche, sondern es ist schon eine Variation. Und die Nacht, die sprach, ein Knabe ist empfangen. Der Tag ist nicht das Gleiche wie diese Nacht. Es ist der Tag der Geburt, erste Verszeile, und die Nacht der Empfängnis, das ist nicht das Gleiche. Dazwischen liegen etwa ungefähr 9 Monate. Und er verwünscht beides, Geburtstag und Empfängnis. Eben, das ist nicht dasselbe. Geboren werden wie empfangen werden. Empfangen, das hebräische Wort, meint eben den Anfang der Schwangerschaft. Am liebsten wäre er nie als Baby geboren worden von seiner Mutter, aber er verwünscht auch die Nacht, die sprach, ein Knabe ist empfangen. Und das ist ja so etwas Geheimnisvolles. Die Zeugung in der Ehe beginnt mit einer Liebesnacht und da werden, sagen wir, 200 bis 400 Millionen Samenzellen in den Unterleib der dann werdenden Mutter abgegeben. Aber was dann geschieht, ist ein Wunder. Diese Samenzellen haben alle ein Schwänzchen, mit dem sie sich fortbewegen können. Und da müssen sie den ganzen Weg hinauf bis zum Muttermund unternehmen und dann durch den Muttermund hinein und schließlich zu den Eierstöcken und dort hinauf, ein mühsamer Weg, müssen sich da hinauf bewegen und von diesen 200 bis 400 Millionen Samen erreichen etwa 0,00001 das Ziel. Alle anderen schaffen es nicht. Also ans Ziel kommen, sagen wir, 200 bis 400. Und wenn dort eine weibliche, mütterliche Eizelle da ist, dann ist es ideal. Aber es kann sein, die ist nicht da. Die ist noch nicht bereit, nicht draußen. Und dann stellen sich die Samenzellen in Wartestellung. Und die können in Wartestellung sein etwa 5 Tage. Und sagen wir, das Ei ist da, oder es kommt eben erst nach 5 Tagen. Was geschieht dann? Diese relativ kleine Zahl von Samenzellen, die das Ziel erreicht hat, die gehen dann auf diese Eizelle zu und in stundenlanger Arbeit bohren die sich durch die Zellhülle. Und eine ist die schnellste. Und sobald die erste das Zellplasma innerhalb der Zelle erreicht, dann geschieht eine chemische Veränderung der Außenhülle und die anderen können das nicht mehr durchbrechen. Dann geht diese männliche Zelle weiter, der Schwanz fällt ab und sie geht aufs Zentrum zu. Wie weiß die, was sie machen muss? Und dort ist der halbe Satz von der Erbinformation der Mutter und die Samenzelle hat die andere Hälfte, die verschmelzen sich und in dem Moment ist das Geschlecht festgelegt. Denn es gibt Samenzellen, das sind Samen mit X-Chromosomen. Und es gibt solche, die haben ein Y-Chromosom. Und wenn nun eine Samenzelle zuerst war, mit X-Chromosom, dann gibt es XX. Und dann ist es ein Mädchen. Und wenn es eben ein Y war, dann gibt es XY und dann ist es ein Junge. Und heute in der modernen Wissenschaft ist also klar, das Geschlecht wird festgelegt, da ab der Verschmelzung von Samenzelle und Eizelle bei der Befruchtung. Und was sagt Hiob? Die Nacht, welche sprach? Nicht die Menschen haben das gesagt, die wussten das nicht. Die Nacht, sagt er poetisch. Die Nacht sagt, ein Knabe ist empfangen. Das ist der Moment, wo das Geschlecht festgestellt war. Hiob, ein Mann, ein männliches Wesen. Und er wünscht, das wäre nie geschehen. Er sagt später, haben wir gelesen in Vers 10, diese Nacht hat die Pforte meines Mutterschoßes nicht verschlossen. Also er hätte sich gewünscht, dort wäre eine Kontrazeption, sagen wir, eine Scheidewand gewesen, die es verunmöglicht hätte, durch den Muttermund hineinzugehen, in den Mutterschoß. Aber Hiob war gewollt, von Gott gewollt. Nur er sagt jetzt, wäre doch das nie geschehen. Irgendwie hat er das auch vergessen, was er, um Gott zu rechtfertigen, noch gesagt hat in 2 Vers 10. Sollen wir, wenn wir schon das Gute von Gott annehmen, nicht auch das Böse annehmen? Er hat das Gute vergessen. Er war so schwer krank. Es war so schlimm. Und man ist bei der Pest, man hat Fieber, man hat Bewusstseinstrübungen. Man ist ganz elend und schwach. Man kann Durchfall haben, wie das wir gesehen haben, was Hiob auch hatte. Ein Elend. Und er denkt nicht mehr an die guten Tage. Nun, jemand hat gefragt, hat Hiob sich damit versündigt? Nun, er hat nicht gesündigt, indem er sagte, wäre ich doch nie geboren. aber indem er diesen Tag verflucht und eigentlich damit ausdrückt in Kapitel 3, sah die Erschaffung von Hiob im Mutterleib war eigentlich ein Fehler. Das sagt er aus. Und damit hat der Gott etwas Ungereimtes zugeschrieben. Aber was auch ganz beachtenswert ist, wenn wir noch weiter lesen, in Vers 11, da sagt er: Warum starb ich nicht von Mutterleib an? Kam aus dem Schoß hervor und verschied. Weshalb kamen Knie mir entgegen und wozu Brüste, dass ich sog? Er fragt einfach, warum? Warum bin ich nicht gestorben? Diese Fragen darf man stellen. Wir lernen aus der Bibel, dass wir Fragen stellen dürfen. Und Hiob, erste Frage ist, warum starb ich nicht von Mutterleib an? Frage 1. Frage 2, Vers 12. Weshalb kamen Knie mir entgegen? Und drittens, weil es ist angehängt an weshalb und wozu Brüste, dass ich sog? Da habe ich schon drei Fragen. Vers 20. Warum gibt er dem mühseligen Licht und Leben denen, die bitterer Seele sind, die auf den Tod harren, und er ist nicht da, und die nach ihm graben, mehr als nach verborgenen Schätzen, die sich freuen bis zum Jubel, Wonne haben, wenn sie das Grab finden? Dem Mann, also wieder die Frage, warum gibt, dem Mann, dessen Weg verborgen ist und den Gott eingeschlossen hat ringsum. Denn vor meinem Brot kommt mein Seufzen und wie Wasser ergießt sich mein Gestöhn. Hier sehen wir eine Todessehnsucht. Aber was wir festhalten müssen, es war eine Todessehnsucht, aber er spricht nie von Selbstmord. Oder wie man heute sagt, in unserer Gesellschaft, Suizid. Das heißt einfach Selbsttötung. Und damit will man nicht sagen, dass es illegale Tötung ist. Selbstmord drückt nämlich aus, es ist ein Mord an sich selbst. Man kann jemand anderen ermorden, aber auch sich selbst. Und das ist gar kein Thema. Und wenn wir denken über das, wenn wir nachdenken über das Thema Selbstmord, wo finden wir das in der Bibel? Bei Saul. 1. Samuel 30. Ein Mann, der sich von dem Herrn abgewandt hat und dann auch Zuflucht in Spiritismus gesucht hat. Ein Mann, der sich nie wirklich bekehrt hatte und darum auch nie sagen konnte, mein Gott. Er sagt immer zu Samuel, dein Gott, dein Gott. Und er endet im Selbstmord. Oder denken wir an Ahitophel, diesem teuflisch gescheiten Mann, der Berater war von David und sich gegen David gewandt hat und seine Intelligenz einsetzte, um David, wenn möglich, zu zerstören. Und als sein Rat, der Rat Ahitophels, durch Gott, durch Gottes verschlungene Wege zerstört war, dann hat er sich selber umgebracht. 2. Samuel 17, 23. Oder denken wir an Simri, diesen gottlosen König von den 10 Stämmen Israel, der sich selber verbrannt hat. Selbstverbrennung. 1. Könige 16, Vers 18. Und denken wir weiter an Judas, der den Herrn verraten hat. Und all die Jahre, wo der Herr ihm die Gnade offeriert hatte, abgelehnt hatte. Und er macht in Matthäus 27, 5 Selbstmord. Aber für Gottesfürchtige wie ein Hiob oder ein Elia, der auch wünscht zu sterben, in 1. Könige 19, nimm meine Seele weg, bittet er den Herrn. Aber er selber nimmt sein Leben nicht. Meine Seele heißt mein Leben, Nefesh, Nafshi. Er sagt Gott, weil er weiß, nur Gott hat darüber zu bestimmen, ob ich leben oder nicht leben soll. Aber er selber vergreift sich nicht an seinem Leben. Und das ist sehr wichtig für Gläubige, das zu wissen. Der Gedanke, die Idee von Selbstmord, muss man sich immer wieder sagen, das ist ein absolutes No-Go. Jegliche Gedanke, der aufkommt, sofort weg. Das ist ein No-Go, das ist keine Option. Und so ist das auch wieder vorbildlich. Er sagt einfach, was in seinem Herzen ist. Und ganz wichtig, Klagelieder. Der Name sagt es ja schon aus. Klagelieder von Jeremia. Da werden wir aufgerufen, unsere Not vor Gott auszubreiten. Aber nicht nur auszubreiten, sondern auszuschütten. Klagelieder 2, Vers 19. Mache dich auf, klage in der Nacht, beim Beginn der Nachtwachen. Schütte dein Herz aus wie Wasser vor dem Angesicht des Herrn. Wie ein Kessel Wasser ausleeren. Ein Bild der Tränen. Weinen, schluchzen. Ja, ist eine gute Sache. Schütte dein Herz aus wie Wasser vor dem Angesicht des Herrn. Aber eben vor dem Angesicht des Herrn. Die Not Gott bringen. Hebe deine Hände zu ihm empor für die Seele deiner Kinder, die vor Hunger verschmachten an allen Straßenecken. Gott will, dass wir alle unsere Nöte vor ihm kund werden lassen. So sagt es auch Philipper 4, Vers 7. Das hat Hiob gemacht. Und das Schöne ist, Hiob spricht nicht nur über Gott, sondern er spricht zu Gott. Und wir werden sehen, in den Reden seiner drei Freunde, sie sprechen die ganze Zeit über Gott. Ja, aber sie sollten auch zu Gott sprechen über diese Sache. Und Hiob tut das, das ist positiv. Und jetzt sehen wir haben in Vers 3 unterschieden, Tag der Geburt, Nacht der Empfängnis. Und dann Vers 4 und 5 bezieht sich auf die Geburt. Jener Tag sei Finsternis, nicht frage Gott nach ihm droben und nicht erglänze über ihm das Licht. Drei Verszeilen. Das Gleiche ausdrücken, grundsätzlich mit anderen Worten. Und dann, Finsternis und Todesschatten mögen ihn einlösen. Nächste Zeile, Gewölk sich über ihm lagern. Tagesverfinsterungen ihn schrecken. Also da haben wir eine Variation, nicht nur typisch zwei Zeilen, sondern drei Zeilen, Synonym. Und dann spricht er über die Nacht der Empfängnis ab Vers 6 und das geht bis und mit Vers 10. Jene Nacht, dunkler greife sie. Sie freue sich nicht unter den Tagen des Jahres. In die Zahl der Monate komme sie nicht. Und auch da wieder drei Verszeilen mit dem gleichen Gedanken. Und dann, siehe, jene Nacht sei unfruchtbar. Wäre es doch nicht zu Empfängnis gekommen. Es trete kein Jubel in sie ein. Ja, wer könnte denn beim Zeitpunkt der Empfängnis, von der wir ja nicht wissen, wann? Ist das jetzt 24 Stunden später nach der Zeugung oder 5 Tage? Wer könnte denn jubeln? Nun, in Hiob 38, Vers 7, da spricht Gott selbst über die Erschaffung der Erde. Und als der Eckstein gelegt war, da müssen wir dran denken an den eisernen Kern, nachdem sich dann die weiteren Hüllen der Kugel ausrichteten. Als die eiserne Kugel da war, der Eckstein, da heißt es, die Söhne Gottes, die Engel, haben gejubelt. Die Engelwelt jubelt, wenn Gott erschafft. Und die Empfängnis, da, wo der Mensch festgelegt wird, als Knabe, als Mädchen, das ist ein Schöpfungsakt Gottes. Und da ist nicht einfach eine befruchtete Zelle, sondern da ist Seele und Geist erschaffen, wie in Sacharja 12 steht, dass Gott der Gott ist, der das Weltall ausdehnt und er ist auch der, der den Geist des Menschen in seinem Inneren bildet. Jede Empfängnis ist ein Schöpfungsakt Gottes. Und die Engelwelt, die weiß um diese Nacht. Ein Knäblein ist empfangen und jubelt. Und das zeigt, weil dieser Jubel in der Gegenwart Gottes bei jeder Zeugung, Empfängnis nach der Zeugung stattfindet, Gott hat ein grundsätzliches Ja zu mir, zu dir. Und das ist die Basis, dass er auch unsere Errettung, ewige Errettung möchte, durch die Wiedergeburt. Aber das ist die Basis, Gott hat ein Ja. Und Hiob sagt, es trete kein Jubel in sie. Und er sagt sogar, im Gedenken an diese Leute, die damals den Leviathan aufschreckten, ein schrecklicher Dinosaurier, von dem dann noch die Rede sein wird, der damals noch existierte, zur Zeit von Hiob nach der Sintflut, in den letzten Kapiteln, die haben den Leviathan aufgeschreckt, in der Meinung, der könnte dann Sonne und Mond verschlucken, sodass es zu Mondfinsternis, beziehungsweise am Tag Sonnenfinsternis kommt. Und erwähnt diese, verwünschen mögen sie die Verfluche des Tages, die fähig sind, den Leviathan aufzureizen. Er spricht unbesonnen. Und später, in Kapitel 6 werden wir sehen, da sagt er auch, dass er unbesonnen redet. Hiob sagt selber in Kapitel 6, Vers 3, sein Kummer sei so groß, denn dann würde es schwerer sein als der Sand der Meere. Darum sind unbesonnen meine Worte. Er sagt es selber. Ich rede eigentlich Dinge, die ich gar nicht sagen sollte. Und es kommt gerade die Frage rein, ist Verzweiflung oder Selbstmitleid Sünde? Und das kann man nicht sagen. Verzweiflung ist etwas, wo wir im Moment keinen Ausweg mehr sehen. Aber der Punkt ist der, Gott gibt uns dann seine rettende Hand, um aus der Verzweiflung herauszukommen. Und dass Hiob mit sich Mitleid hatte, das war auch keine Sünde. Denn wenn man leidet, hat man den Wunsch, dass Menschen mitleiden. Und er hatte niemanden mehr, der mitlitt. Es gab nur noch ihn. Aber dann gibt uns Gott eben bildlich seine rettende Hand, um uns aus der Not und der Verzweiflung herauszuführen. Und der Apostel Paulus sagt in 2. Korinther 1, in Ephesus, das heißt so schlimm gewesen, er sagt, wir sind am Leben verzweifelt. Und dann haben wir nur noch unsere Hoffnung gesetzt auf den Gott, der die Toten auferweckt. Also für ihn war klar, jetzt ist das Ende da. Jetzt sterben wir. Aber er hat gewusst, das ist nicht das Ende. Es gibt eine Auferstehung. Und wir vertrauen auf diesen Gott, der auferweckt. Also das ist der wichtige Punkt. Wenn man dann Gottes Ermutigung nicht annehmen will, dort können wir uns dann je nachdem verschulden. Aber man muss nicht in Stress kommen. Wenn man so unten ist wie ein Hiob, ist man unten. Aber dann darf man eben ermutigen und solchen Menschen Mut zusprechen. Die Freunde kamen ja, um den Kopf zu schütteln, haben wir gesehen. Und, Kapitel 2, Vers 11, ihn zu trösten. Die wollten ihm Worte bringen, die ihn trösten. Aber hier sehen wir, was anfänglich gut gemeint war. Sie wurden, was wir heute nennen, Hiobströster. Was sind Hiobströster? Das sind Leute, die machen Seelsorge. Und dann geht es einem noch schlechter als vorher. Das war bei den drei Freunden. Die kamen, um Seelsorge zu machen, und dem Hiob geht es danach so schlecht wie nie zuvor. Das sollen wir eben nicht sein. Und wir haben gesehen, die Bedeutung bis Vers 12, und auch das Fragen, und diese Fragen gehen übrigens weiter. Nach diesen vier Fragen in diesem Kapitel finden wir in weiteren Kapiteln noch mehr Fragen von Hiob. Warum? Und wir dürfen fragen. Wir dürfen vor Gott alle unsere Anliegen kund werden lassen. So steht es in Philipper 4, Vers 7. Aber dann kommt die Antwort von Seiten Gottes. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Sinne oder eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Die Gedanken von Hiob wurden so wild, weil er sah, die einzigen drei, die noch zu mir hielten, wir werden später sehen, alle haben ihn verlassen. Die ganze Verwandtschaft hat sich von ihm abgewendet. Seine Frau ist ihm in den Rücken gefallen. Und die Leute im Dorf, alle haben ihn verachtet. Sogar kleine Kinder haben ihn verachtet. Und die Gedanken wurden wild. Aber eben Gott kann uns einhüllen in seinen Frieden und unsere Gedanken bewahren. Ich möchte noch ganz kurz zeigen, Vers 13. Nachdem also Hiob seinen Geburtstag und seine Empfängnis verwünscht hat, sagt er, wäre ich doch gestorben. Und dann sagt er, denn jetzt würde ich liegen und rasten. Ich würde schlafen, dann hätte ich Ruhe mit Königen und Ratgebern der Erde, die sich verödete Plätze erbauten. Oder mit Fürsten, die Gold hatten, die ihre Häuser mit Silber füllten. Ja, denken wir an die alten Pyramiden von Giza. Das sind Grabstätten von Pharaonen. Die haben da in der Wüste sich gewaltige Monumente gemacht. Und Hiob sagt, wäre ich eben gerade gestorben nach der Geburt, dann würde ich jetzt schlafen, so wie die Könige, sagen wir in Ägypten und wo auch immer, die da in verödeten Plätzen begraben sind. Oder Fürsten, die sogar in ihren Grabkammern noch ganz viel Gold aufgeschüttet haben. Da wäre quasi auf einer Stufe mit all denen. Und dann sagt er weiter, oder wie eine verborgene Fehlgeburt wäre ich doch in der Frühzeit der Schwangerschaft abgegangen. Eine Fehlgeburt. Wäre ich nicht da? Wie Kinder, die das Licht nicht erblickt haben. Totgeburten. Dort lassen die Gottlosen ab vom Toben. Ja, ein Saddam Hussein. Seit er gestorben ist, tobt er nicht mehr. Und dort ruhen die an Kraft Erschöpften. Die Menschen, die nicht mehr konnten, dann ist Ruhe. Rasten die Gefangenen allesamt, hören nicht die Stimme des Treibers. Gefangene, die von ihren Gefängniswärtern geplagt werden, im Tod haben sie Ruhe. Der Kleine und der Große, dort sind sie gleich und der Knecht ist frei von seinem Herrn. Es gibt also keinen Unterschied mehr, keinen sozialen Unterschied. Er war mächtiger als alle Söhne des Ostens, aber im Tod sind alle gleich. Und jetzt ist natürlich klar, Hiob spricht hier über den diesseitigen Aspekt des Todes. Das Grab, das ist Ruhe. Und da geschieht nichts. Hier spricht er nicht darüber, was mit Geist und Seele im Jenseits geschieht. Das wird das Thema sein, zum Beispiel in Kapitel 19, wenn er sagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und er weiß um das Weiterleben nach dem Tod. Aber hier sagt er, wäre ich doch gestorben und das wäre aus. Und dann sagt er noch in Vers 25, denn ich fürchtete einen Schrecken und er traf mich. Und wovor mir bangte, das kam über mich. Ich war nicht ruhig und ich rastete nicht und ruhte nicht, da kam das Toben. Irgendwie hatte er schon vorher den Gedanken, wenn so etwas geschehen würde. Das war nicht eine Prophetie und keine Hellseherei. Aber das gibt es manchmal, dass Gott Gläubige irgendwie durch die Umstände vorbereitet auf etwas, das kommt. Wir haben das so erlebt, an einem Morgen wurde ich herausgerufen aus dem Blockhaus. Jemand war am Ertrinken im Fluss, in der Wildnis von Kanada. Ich bin rausgegangen und dann sofort mit einem Boot, mit jemandem zusammen, hingegangen, um den Mann zu retten. Und wir waren um Sekunden zu spät. Er war tot, ertrunken. Ein Schock, furchtbar. Das hatte ich zum ersten Mal so erlebt. Ich wollte jemandem das Leben retten und ich schaffe es nicht. Er trinkt. Und wer hätte gedacht, am nächsten Tag ertrinkt mein Sohn in der Aare in der Schweiz. Der älteste Sohn. Und einen Tag darauf erfahren wir. Aber die ganzen Umstände und auch den Trost, den wir bekommen haben in Verbindung mit dem Mann, der ertrunken ist in Kanada, das war alles Vorbereitung für nachher. Jetzt könnte jemand sagen, jetzt wird es aber schlimm. Also das heißt, immer wieder, wenn ich mal so Gedanken habe, es könnte ja vielleicht das und vielleicht kommt es dann. Und da muss man die Gedanken, über die muss man wachen, die kann man nicht einfach gehen lassen. Solche Gedanken muss man abweisen, das ist ganz wichtig, sonst versteigt man sich. Und wir haben ein wunderbares Wort in Sprüche 3, das uns zeigt, wie man damit umgehen muss. Im Zusammenhang geht es darum, dass man der Weisheit Gottes das Herz geöffnet hat, auf den Herrn vertraut, dass er unser Leben führt. Und dann sagt Salomo in Sprüche 3, Vers 25, Vers 24 schon, wenn du dich niederlegst, wirst du nicht erschrecken, nicht Gedanken nachgehen, vielleicht könnte das und das und das. Nein, niederlegst, der Herr hat mich in seiner Hand, wie es in den Versen vorher heißt. Und liegst du, so wird dein Schlaf süß sein. Kann man gut schlafen. Fürchte dich nicht vor plötzlichem Schrecken, noch vor der Verwüstung der Gottgesetzlosen, wenn sie kommt. Denn der Herr wird deine Zuversicht sein und wird deinen Fuß vor dem Fange bewahren. Der Herr, unsere Zuversicht. Und dann muss man eben solchen Gedanken klar absagen. Aber der Herr hatte Hiob vorbereitet, irgendwie. Und jetzt werden wir nächstes Mal sehen, wie die Freunde auf diesen Vulkan von Verzweiflung antworten als Hiobströster. Wir lernen genau, wie sie das gemacht haben, um zu wissen, genau so sollen wir es nicht machen. Bis dann.